Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 11. Oktober 2024. Komm ins offene, Freund, komm ins freie, Freund, eine wunderbare Gedichtzeile des deutschen Schriftstellers Friedrich Hölderlin. Das ist einer der ganz großen Poeten deutscher Sprache, zu Lebzeiten verkannt, aber dann Jahre, Jahrzehnte nach seinem Tod wiederentdeckt als eine der goldigen Stimmen der deutschen Tradition der Dichter und Denker. Hölderlin, am Schluss lebt er in einem Turm in Tübingen, der immer noch steht, ein Mann, der gewissermaßen am Zentralverlauf des Weltgeistes am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebte, mit den Geistesgrößen seiner Zeit verkehrte, mit Friedrich Schiller, mit Johann Wolfgang von Goethe, mit dem bedeutenden Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mit Schelling und vielen anderen. Er selber, ein Mann, der die griechische Antike vergötterte und versuchte sozusagen das Christentum, er war studierter Theologe, das Christentum mit der antiken Welt irgendwie zusammenzubringen und dies dann eben in Versen von zeitüberdauernder Schönheit zum Ausdruck gebracht hat. Das ist Friedrich Hölderlin und sein Satz, seine Zeile, seine poetisch dargestellte und wunderbar hier auch zusammengefügte Formulierung, komm ins offene, komm ins freie, Freund. Das ist gewissermaßen das Motto, das wir auch als Journalisten immer wieder uns zu Herzen nehmen müssen. Komm ins freie, komm ins offene, Freund. Wir müssen die Leute nicht in die Höhle hineinführen von irgendwelchen fixen Vorstellungen oder Vorurteile. Wir haben die Menschen eben ins Freie zu entführen. Das wäre auch die Aufgabe der Kultur, der Literatur, der Filme. Aber, und das ist eben das große Malaise, die große Seuche unserer Zeit, wir machen das Gegenteil. Cancel Culture statt Streitkultur. Ausgrenzen statt auseinandersetzen. Das ist das, was heute leider Gang und Gäbe geworden ist. Und deshalb habe ich hier den neuen Slogan präsentiert, auch in der schweizerischen Ausgabe, Streitkultur statt Cancel Culture. Man nimmt den anderen doch nur dann ernst, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, wenn man zuhört, was die anderen sagen und wenn man das eben zum Anlass nimmt, aufgrund der Argumente und natürlich auch der kritischen Befassung, dass man eben so ins Freie kommt, in die Freiheit des Gesprächs, in die Freiheit der Sache, Auseinandersetzung. Und ich bin kein Advokat der stilistischen Pasteurisierung. Vor allem auch in der Politik ist es wichtig, dass man Klartext spricht und man soll nicht zu empfindlich sein. Wer die Hitze nicht erträgt, sollte nicht in die Küche gehen. Gilt natürlich auch für die Politik. Aber eben diese Verkümmerung, diese Verstümmelung, diese Selbstzertrümmerung der Diskussion, der Auseinandersetzung, des Streits, das ist ein ganz großes Problem. Demokratie, Freiheit, die leben von Streit und Auseinandersetzung. Streit und Auseinandersetzung, das ist das Lebenselixier der Freiheit und der Demokratie. Und wir Journalisten haben doch die wunderbare Aufgabe, eben die Leute immer wieder ins Freie, ins Offene zu führen. Dorthin, wo man vorhin eben nicht war, aus den Höhlen der eigenen Zwangsvorstellungen hinaus, der offiziellen Narrative und Erzählungen. Die wichtigste journalistische Aufgabe der Weltwoche besteht darin, zu kritisieren, was die Regierungen erzählen. Glauben Sie nichts, was eine Regierung sagt, auch nicht und vor allem nicht, was die eigene sagt, glauben Sie auch nicht, was die anderen erzählen, aber vor allem misstrauen Sie, hinterfragen Sie die eigene Regierung. Und heute leben wir in einer Zeit, wo der Eindruck erweckt wird, wo die Medien mitarbeiten, dass es fast schon an eine Art Majestätsbeleidigung grenzt, das in Frage zu stellen, was da an obrigkeitlichen, angeblichen Weisheiten und Wahrheiten verbreitet wird. Erinnern Sie sich noch an den Thilo Sarrazin? Als er mit seinem Buch gekommen ist, Millionenbestseller, Deutschland schafft sich ab. Mittlerweile hat er gewissermaßen die Fortsetzung geschrieben und kommt zum Schluss, er habe das damals eigentlich noch viel zu optimistisch beurteilt. Als er mit seinem Buch in die Arena gestiegen ist, hat die damalige Kanzlerin Merkel gesagt, dieses Buch sei nicht hilfreich. Sie hat gewissermaßen zum Nichtlesen aufgerufen. Die Medien haben dann Sarrazin boykottiert bzw. in einer Art und Weise konfrontiert, die auf eine, ja, gewissermaßen auf eine Intifada hinauslief, auf eine öffentliche Hinrichtung. Das hätte mit diesem Autor passieren sollen. Aber zum Glück gab es eben schon das Internet und die Leserbriefe und die Zuschriften, und die haben dann eigentlich die Leute dafür sensibilisiert, dass hier ein Kritiker in Erscheinung tritt, der eben mit fundierten Argumenten, man muss ja auch nicht alle teilen, aber mit fundierten Argumenten in die Auseinandersetzung gestiegen ist. Und der Fall Sarrazin, lange ist es her, muss uns zu denken geben. Denn in dieser fragwürdigen, in dieser falschen Richtung ist man in Deutschland, ist man auch in Österreich und zum Teil auch in der Schweiz, aber mit Volldampf weiter marschiert. Klimapolitik, keine Debatte. Corona, ja, um Himmels Willen, wenn Sie da die Anordnungen, die Diktate der Regierungen in Frage gestellt haben, haben Sie echte berufliche Nachteile zum Teil erleiden müssen. Medien haben da Journalisten nicht mehr eingeladen. Oder ich erinnere mich bei Ausbruch bzw. beim Einmarsch der Russen in der Ukraine, da bist du ja mit Pech und Schwefel beworfen worden, wenn du, wie ich gesagt hast, Entschuldigung, der Westen hat hier ganz massive Fehler gemacht. Man war gar nicht in der Lage, damit umzugehen. Ich kann mich erinnern, bei 7:45 dieser Sendung bei Bild TV, da waren die Redaktionen, die sich ja selber eingebildet haben, gegen diese Cancel Culture zu sein, haben sie selber geübt. Das machen ja immer noch einige der bedeutenden Publizisten. Das ist gefährlich. Und diese Cancel Culture versucht man jetzt natürlich auch in Deutschland gegenüber der AfD hochzuziehen, diese Brandmauern. Wir sehen allerdings, dass eben die deutsche Demokratie lebendiger ist, als diese Brandmauerarchitekten das gerne hätten. Also die Brandmauern, die werden brüchig, die werden löchrig, und sie haben das ja mitbekommen mit diesem Streitgespräch zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel. Ich komme dann noch darauf zu sprechen. Das ist großartig. Das zeigt eben, dass die Leute sich das nicht bieten lassen. Die Demokratie, die Freiheit ist stärker. Das Leben findet einen Weg. Ein wunderbares Zitat. Komm ins Freie, komm ins Offene, Freund. Das haben übrigens auch die Dinosaurier im Jurassic Park sich gesagt, als sie ausgebrochen sind aus ihren Gehegen. Das Leben findet einen Weg. Das ist eben der wunderbare Spruch von Jeff Goldblum, der da den genialen Mathematiker, das Genie spielt in diesem Film. Er sagt immer, das Leben findet einen Weg. Auch wenn du ein elektrifiziertes Ganzkörpergehege aufbaust, der Tyrannosaurier, der bricht irgendwie da durch, da geht es eben nicht so auf, wie sich das die Menschen vorstellen. Und das sehen wir eben auch in Deutschland, in der Demokratie, wir sehen das überall, der Versuch, Millionen von Wählern auszugrenzen, zu canceln, zu verleumden, sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen, sondern ihnen nur irgendwelche Etiketten der Verrechtlichkeit anzuhängen. Diese Strategien verfangen nicht, und das sehen wir, und ich habe dazu auch ein paar gute Nachrichten aus Deutschland in der heutigen Sendung. Funktioniert übrigens auch nicht in Österreich, da probiert man es auch, in der Schweiz sowieso, aber wir sind ja eine Alpenanarchie der schwer erziehbaren, da ist das sowieso von Anfang an ausgeschlossen. Und jemand, der hier auch also das Gegenteil der Cancel Culture vertritt, selber aber immer wieder zum Zielobjekt der Cancel Culture wird, das ist natürlich Ungarns Premierminister Viktor Orban. Und ich empfehle allen, die das noch nicht getan haben, dieses Rededuell, diesen Showdown sozusagen, dieses Western-Duell gewissermaßen des ungarischen Premiers und EU-Ratspräsidenten Viktor Orban mit seinen Kritikern in der Europäischen Kommission, in der EU, sich das anzuschauen. Das hat stattgefunden vorgestern in Straßburg, und da das hat es also in sich gehabt. Und Viktor Orban hat eine Rede gehalten, da hat er die Pandora-Büchse geöffnet, er hat der EU vorgeworfen, natürlich, er hat Missstände beim Namen genannt, er hat gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht mehr gegeben, wir fallen zurück, wir haben kein Wachstum mehr, der Wohlstand, die Produktivität, das alles fällt zurück, hat sich da auf den Befund von Mario Draghi gestützt, also auf einen EU-Bericht gewissermaßen, also nicht irgendwelche Voodoo-Zahlen. Er hat auch gesagt, die Migrationspolitik, das geht nicht, man hat hier ein nicht taugliches System mit Schengen und Dublin. Wir müssen diesen Realitäten ins Auge schauen. Wir müssen auch uns vor Augen führen, dass der ganze Krieg in der Ukraine verheerend ist für die Wirtschaft, vor allem auch in Deutschland, aber in anderen Ländern. Wir müssen hier einen neuen Weg finden. Wir müssen das Sterben auf den Schlachtfeldern beenden. Wir müssen zu einer Friedensinitiative kommen. Das war seine Mahnrede, die er in sachlichem, aber dezidierten Ton vorgetragen hat. Dann peinlich, fast etwas an Weimarer Verhältnisse erinnernd, gab es am Schluss seiner Ansprache so Sprechchöre, fürchterlich primitive Versuche, hier eine Art, ja, sozusagen Eurovision Contest Atmosphäre für die ganz Armen gewissermaßen heraufzubeschwören. Das hat dann die Präsidentin und Sitzungsleiterin auch entsprechend moniert. Dann kam Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen hat etwas gemacht, was vielen vielleicht die Augen geöffnet hat. Sie hat nämlich dann Viktor Orban und Ungarn persönlich und direkt angegriffen, was zunächst einmal gezeigt hat, dass eben Orban hier offensichtlich mit seiner sachlichen Kritik einen ganz wunden Punkt, einen Nerv getroffen hat. Und was in diesen Momenten deutlich wurde, ist, dass eben Frau von der Leyen und die EU-Kommission in ihrer heutigen Verfassung, in ihrem heutigen Amtsverständnis dem ursprünglichen Auftrag dieser Kommission überhaupt nicht mehr gerecht werden. Das hat sich natürlich abgezeichnet über die Jahre, aber die EU-Kommission ist ja ursprünglich von ihrer Bestimmung her sozusagen die neutrale Gralshüterin der Verträge, während die eigentlichen politischen Akteure in der EU die Mitgliedsländer wären, also sozusagen die Mitgliedstaaten, die ja diese EU auch gegründet haben. Aber jetzt ist dabei diese Bürokratie, diese Kommission, dieses Funktionärsgebilde, dieses Funktionärslabyrinth ist gewissermaßen dabei, sich zu verselbstständigen, wie in einem amerikanischen Film, wie in einem Horrorfilm gewissermaßen, wo das Erzeugnis, der Schöpfer, sich dann plötzlich anfängt, gegen sie zu wenden. Also hier hat man so quasi etwas Frankensteinartiges jetzt in der literarischen Verfremdung, Sie verstehen, wie ich es meine, in der literarischen Verfremdung sozusagen eine Art Frankensteinisierung hat hier der Europäischen Union stattgefunden, dass diese Kommission nun plötzlich sich aufschwingt wie eine wandelnde politische Waffe gegen unbotmäßige Mitgliedstaaten, insbesondere gegen Viktor Orban. Und dem hat man dann Dinge vorgeworfen, also unglaublich, auch wie der Manfred Weber, also in einer Primitivität da ausgeteilt hat, unsachlich und viele weitere, ein Chor nach dem anderen. Dabei ging es gar nicht um Ungarn. Orban hat nicht als ungarischer Premier gesprochen, sondern als Inhaber dieses Präsidiums. Und die anderen sind sofort auf ihn als Regierungschef losgegangen. Das war sehr erhellend und hat natürlich all jenen oder muss all jenen zu denken geben, die sowieso Angst haben, dass in der EU die Kleinen unter die Räder kommen und dass sich da eben diese Superbürokratie, diese Monsterbürokratie oder dieses Bürokratiemonster, wie sogar die NZZ kürzlich zugeben musste, dass sich dieses Bürokratiemonster eben vor allem dann auch gegen die Kleinen wendet, die Kleinen auffrisst, auf die Speisekarte setzt, wie sich übrigens gewisse EU-Funktionäre auch gegenüber der Schweiz schon ausgedrückt haben. Also da sind sie über den hergefallen und eben die EU, sehr erhellend, sehr entlarvend, hat hier ihre neutrale Rolle preisgegeben, um als politische Dampfwalze da auf den Viktor Orban loszugehen. Und man hat ihm vorgeworfen, Korruption, er würde mit doppelten Maßstäben kommen, er habe die Wahlen nicht gewonnen und so weiter. Orban, muss ich sagen, hat das gekontert. Die Vorwürfe, die hört man ja oft, mit der Korruption, missbräuchliche Anwendung der Regeln, das Geld holen sie ab in Brüssel, aber die Regeln wollen sie nicht einhalten. Da würde ich einfach davor warnen, dass man der Medienpropaganda auf Vorrat zu viel Glauben schenkt. Er hat das sehr gut, wie ich meine, dargelegt. Und so wichtig und richtig es ist, auch gegenüber einem Viktor Orban kritisch zu sein und zu sagen, ja, vielleicht dreht er ja tatsächlich diese Kohäsionsgelderströme so, benutzt er die für politische Gefälligkeiten und so weiter. Ja, das kann man sich schon die Frage stellen, ob hier EU-Regeln missbraucht werden und vielleicht sogar Korruption vorherrscht. Aber ich bitte doch immerhin die Journalistenkollegen auch zur Kenntnis zu nehmen, dass nun beim Thema Korruption die EU-Kommission, weiß Gott, kein unbeschriebenes Blatt ist, kein blütenreines, lupenreines Gebilde, ganz im Gegenteil. Wie war das noch während der Corona-Pandemie, als Frau von der Leyen per SMS irgendwelche Milliardendeals abgeschlossen hat? Und dann diese hochrangige Funktionärin aus Griechenland, die sind ja mit kofferweise Bargeld rumgelaufen, haben sich da schmieren lassen von bestimmten Ländern, um da entsprechende gefällige Gutachten abzugeben. Wir haben noch den Skandal im Europarat im Ohr, das ist nicht die EU im eigentlichen Sinne, aber diese Strukturen sind natürlich schon definitions- und wesensgemäß korruptionsanfällig. Und Viktor Orban hat auch gesagt, ja, ihr versteht ja einiges von Korruption hier bei der EU-Kommission. Und eben, also wenn man hier schon superkritisch hinschaut, dann müsste man eben auch bei der EU-Kommission gleichermaßen kritisch hinschauen. Und was mich eben misstrauisch macht, ist, dass die Medien immer nur bei Orban sozusagen in den Chor einstimmen, dieser EU-Verleumder, in dieser EU-Beschuldiger, dieser Korruptionsspezialisten wie der Frau von der Leyen, aber umgekehrt schauen sie eben nicht drauf. Und da sind wir wieder beim Thema Streitkultur statt Cancel Culture. Wo ist denn hier die Hinterfragung, wo ist denn hier die Kritik am Establishment, dass man da gegenüber zwingend anwendet? Was man auf der positiven Seite sagen kann, ist, dass Viktor Orban hier und auch die Kommissionspräsidentin und die entsprechenden Orban-Kritiker eine wirkliche Diskussion vom Zaun gebrochen haben. Also das war nicht das übliche sterile bürokratische Gesäusel und verlogene Einvernehmen. Das war eine richtige Auseinandersetzung, ein richtiger Streit, auch mit primitiven eben Entgleisungen, die da zu sehen und zu hören waren. Aber das ist eben auch Demokratie, dass hier eben eine Streitkultur stattfindet. Und Streitkultur ist mir 100-mal lieber, auch wenn sie mal entgleist, als diese Cancel Culture, dieses Ausgrenzen und Wegdrücken von Widerspruch und Störfrequenzen, wie wir das zum Beispiel in den deutschen Talkshows erleben, die ja komplett sandgestrahlt sind. Das sind ja fürchterlich, das sind ja fast so wie bei den anonymen Alkoholikern, wo so eine Betroffenheitsgruppe ihre gefühlsmäßigen Wallungen und Eingebungen untereinander austauscht. Ich möchte jetzt hier dieser Gruppierung, die ich erwähnt habe, nicht zu nahe treten. Ist vielleicht auch kein passendes Bild, was mir am frühen Morgen hier einfällt, aber Sie wissen, was ich meine. Eben dieses Falsche, dieses so tun, als ob man habe eine Debatte. Zum Glück reißt das immer mehr ein. Ich komme gleich darauf zu sprechen bei dem Duell Wagenknecht versus Weidel. Was haben wir sonst noch für Nachrichten heute Morgen? Ja, Lindner muss womöglich noch mehr sparen. Das ist interessant, die Linken meinen, du könntest einfach eine Schuldenbremse ausbremsen und ein bisschen mehr Schulden machen, dann hättest du wieder Wachstum. Ja, eben der Insolvenzspezialist Robert Habeck, da wäre ich etwas vorsichtig. Melania Trumps Memoiren geben zu reden, ist interessant. Sie ist offensichtlich eine Befürworterin des Autos. Sie hat da ein profundes Wissen. Und ich bin ja auch ein Automobilbefürworter. Ich sage, das Auto ist die Freiheit auf vier Rädern. Das AfD-Tabu wird brüchig, schreibt Jasper van Altenbockum. Ich ganz amüsiert da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die FAZ gehört ja auch zu diesen Brandmauerorganen, so zumindest mein Eindruck. Aber jetzt, das Tabu wird brüchig. Da sage ich als Schweizer, als Demokratie-Sachverständiger und unbedingter Demokratiebefürworter, vor allem der direkten Demokratie, sage ich, gut so. Tabus sind nie gut. Man muss über alles reden. In der Demokratie reden alle mit allen über alles, was sie betrifft. Und am Schluss wird eine Entscheidung getroffen. Das heißt nicht, dass die Mehrheit immer recht hat. Aber das, was die Mehrheit entscheidet, gilt. Und zwar auch für die Politiker. Manchmal ist das nicht so ganz klar. Vor allem in Deutschland. Da schwingen sich ja einige selber zum Chef auf. Glauben, sie seien eigentlich der Chef des Souveräns. Aber nein, der Souverän ist der Bürger. Nadals geglückter Abstieg vom Gipfel. Rücktritt des Tennis-Champions Rafael Nadal. Wir verneigen uns, eine ganz große Sportlererscheinung. Weidel hat keine Chance gegen Wagenknecht. Das ist die Bilanz von Paul Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe mir das Duell angeschaut. Zunächst einmal großes Lob an die Kollegen der Welt, dass sie das gemacht haben. Große Einschaltquoten zeigt eben, dass die Deutschen schätzen das, wenn echte Debatten stattfinden. Die Deutschen sind auch für Streitkultur und gegen Cancel Culture. Also für das Motto der Weltwoche, das eben auch auch da von den Wählern favorisiert wird. Sie möchten diese Auseinandersetzung und sie haben genug von diesem Gesäusel und von diesen Pseudodiskussionen, von diesem Illusionstheater, das man da allzu lange inszeniert hat. Nun, wenn ich jetzt der Sarah Wagenknecht gegenüber gestanden hätte in diesem Duell, ich habe mir das ein paar Mal gefragt, was hätte ich jetzt der Sarah Wagenknecht gesagt? Sie hat ja einen sehr guten Auftritt hingelegt, sie hat sehr selbstbewusst, also wie wenn sie eine 30%-Partei hätte, man merkt natürlich, eine sehr routinierte Politikerin. Und sie hat also schon von der ersten Antwort her, was sie sehr gut vorbereitet, sehr präzis und ist da auf eine, im Grunde, eine Charmoffensive probierende Alice Weidel gleich eingestiegen, hat sie auch gleich kritisiert vom ersten Ansatz an. Was hätte ich einer Sarah Wagenknecht dargelegt, wenn wir mal wenn wir jetzt diese Debatte gehabt hätten? Ich hätte ihr einfach gesagt, wissen Sie, Frau Wagenknecht, uns unterscheidet etwas ganz Entscheidendes. Ich bin, auf die Frage des Moderators, was müsste man machen, dass die Wirtschaft wieder nach vorne kommt, hätte ich gesagt, als Weidel, ich bin dafür, dass wir zurückkehren zu Ludwig Erhard, Adenauer, Franz Josef Strauß, soziale Marktwirtschaft. Das ist das Entscheidende. Der Staat muss sich zurücknehmen, die Bürger müssen befreit werden von den Zumutungen der Bürokratie und wir müssen vor allem die Wirtschaft entfesseln. Da sind wir ganz klar auf einer liberalen, auf einer liberal-konservativen Linie und da trennen uns Ozeane, da trennen uns Galaxien von Frau Wagenknecht. Und auch wenn Frau Wagenknecht in letzter Zeit jetzt betont, dass sie eine Ordoliberale ist, ja, dann hören wir das mit Vergnügen, wir hören das auch mit Zustimmung, aber bei Frau Wagenknecht weiß man ja nicht so genau, sie hat ihre Positionen schon so oft geäußert und geändert, wie lange das dann jeweils bestand hat. Bis 2014 hat sie ja noch den Herrn Maduro von Venezuela gefeiert. Ist ja gut, ist auch nicht verboten, sich da zu entwickeln, aber ich hätte da etwas aus der souveränen Haltung heraus einer Partei mit deutlich mehr Stimmenanteilen gesprochen, fand das auch, aber sich die Weidel etwas sehr stark in die, ja, fast etwas in die Defensive drängen lassen. Das Gleiche natürlich bei der Migrationspolitik. Auch da, natürlich mit Wohlwollen nimmt man zur Kenntnis, wenn auch eine linke Politikerin wie Frau Wagenknecht hier Hand bietet, Lösungen zu finden. Aber wie lange hält sie diesen Kurs durch? Weil sie ja doch im Verlauf der eigenen Karriere diese und jene Veränderungen gegeben hat. Also das hier, das kann man ja nicht übel nehmen, dass man sich ein bisschen Fragen stellt bezüglich der Beständigkeit dieser Politikerin, die zweifellos hochintelligent ist und der man natürlich auch immer wieder attestieren möchte, dass sie dazulernt und von diesen vielleicht kommunistischen Anwandlungen, die man ihr nachsagt und die ich auch noch erlebt habe in Talkshows, als ich früher mit ihr zusammensaß, diese Enteignungsfantasien, die sie damals hatte, da hätte man vielleicht mehr daraus machen können. Genauso bei der Friedenspolitik, das ist etwas, was ich auch zustimmend kommentiere, aber da hätte ich natürlich als Frau Weidel auch gesagt, wir finden das gut, dass sie sich für diplomatische Lösungen einsetzen, aber da fragt man sich natürlich, warum führen sie dann Koalitionsgespräche mit der CDU, die als 30%-Partei gemäß Umfragen und Wahlergebnissen das Gegenteil ihrer Ukraine-Politik fordert. Glauben Sie denn, dass Sie mit Ihren, wie viel, 5, 7, 8 oder 10%, dass Sie da die CDU umdrehen können? Also an Selbstbewusstsein mangelt es der Sarah Wagenknecht sicher nicht. Aber hier hätte man vielleicht noch ein paar andere Aspekte, ein paar andere Argumente setzen können. Hochinteressant auf jeden Fall diese Duellsituation und ein gutes Zeichen, dass in Deutschland das inzwischen möglich ist, dass eben diese Cancel Culture allmählich wieder ersetzt wird durch eine Streitkultur. Das sehen wir auch in Sachsen, da lese ich heute Morgen, CDU-Mitglieder wollen mit der AfD reden. Also die Brandmauern fallen schneller, als sie errichtet worden sind. Die Autokrise trifft BMW und Mercedes mit voller Wucht. Das sind erschütternde Nachrichten, aber es können auch Nachrichten sein, die Gutes in sich bergen, nämlich in der Krise hat man als Unternehmen die Chance, etwas zu ändern. Und in Deutschland ist ja das Problem, dass man die Wirtschaft so organisiert hat, so in ein Korsett auch gezwängt hat, dass Krisen gar nicht mehr möglich waren, weil man eben versucht hat, mit Regulation, mit staatlicher Intervention diese Konzerne gewissermaßen zu Stabilitätstankern zu machen, ohne irgendeinen krisenhaften Problembereich. Und das geht natürlich nicht, weil Unternehmen können in die Krise kommen und da müssen sie umjustieren, da müssen sie einen Teil der Belegschaft vielleicht entlassen, müssen sie die Kosten senken, den Fokus wieder neu finden. Und wenn das nicht möglich ist, dann sind sie in einer Art sozialistischen Marktwirtschaft oder einer Pseudomarktwirtschaft. Und das ist etwas, was eben nicht gut ist. Das hat man in Deutschland zugelassen. Also diese Krise, so schlimm sie ist, bietet natürlich die Chance, dass man auch die Krise benutzt, um wieder zu gesunden. Also kann an dieser Krise die deutsche Automobilindustrie gesunden? Wir wünschen ihr das. Und ich habe keinen Zweifel, dass es genügend talentierte Leute in Deutschland gibt. Es gibt haufenweise davon, die so eine Aufgabe stemmen können. Österreich, ja, noch kein Regierungsauftrag. Der Bundespräsident Van der Bellen konnte sich noch nicht durchringen, dem Wahlsieger FPÖ einen Regierungsauftrag zu geben. Er hat gesagt, jetzt müssen einfach mal da die drei wählerstärksten Parteien miteinander reden und abklären, wer da mit wem eine Regierung bilden könnte. Also hier benutzt er sozusagen den maximalen Spielraum der Alexander Van der Bellen. Ich glaube, verfassungsmäßig ist das erlaubt. Ob das politisch legitim ist und richtig, darüber könnte man jetzt länger streiten. Der FPÖ-Chef Kickl hat sich dazu jetzt auch geäußert, sehr maßvoll. Er tut seinen Gegner nicht den Gefallen, dass er jetzt da gewissermaßen in einer Art und Weise auftritt, wie sie es vielleicht gerne hätten. Er zeigt sich da sehr staatsmännisch und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Entschuldigung, international, schauen Sie sich Weltwoche Daily Schweiz an. Das ist auch noch relativ aus schweizerischer Perspektive ziemlich viel Interpretation jenes EU-Gipfels in Straßburg von der Leyen Orban. Vielleicht interessant auch für Sie, sich das anzuhören. Ich weise noch darauf hin, am 4. Dezember 2024 haben wir die Veranstaltung mit Alexander Vucic, dem serbischen Präsidenten hier im Dolder Grand. Da können Sie sich noch anmelden. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Sie können direkt im gleichen Saal mit einem der interessantesten und sicherlich auch umstrittenen Regierungschefs in Europa direkt in den Austausch treten. Es ist auch möglich, dann Fragen zu stellen. Würde mich sehr freuen. 4. Dezember, schauen Sie nach auf unserer Website www.weltwoche.de oder .ch oder in unserer Zeitung oder dann morgen in unserem E-Paper. Da sind die entsprechenden Anmeldedaten drin. Würde mich sehr freuen. Also eine Zürcher Rede. Das letzte Mal hatten wir Viktor Orban. Jetzt kommt Alexander Vucic aus Serbien. Serbien ein hochfaszinierendes Land, über das wir viel zu wenig wissen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns spätestens am nächsten Montag wieder. Ich melde mich definitiv zurück.